Leidige Pfunde. Das Naheliegende wird gern übersehen. Ein Blick in jede beliebige Frauenzeitschrift reicht aber aus, dem im wahren Sinne des Wortes gravierendsten Wandel unserer Ernährungsgewohnheiten zu erkennen. Aus der Angst vor dem Mangel wurde ein Krieg gegen die Pfunde. Kein Magazin, das nicht glaubt, uns mit seitenlangen Diätratschlägen beglücken zu müssen. Fastenseminare und Diätpillen boomen. Schlankheitsratgeber füllen die Regale der Bücherläden. Über die Jahrhunderte kreisten die Gedanken der Menschheit vor allem um ein Problem. All ihr Sinnen und Trachten war darauf gerichtet, genug zum Beißen zwischen die Zähne zu bekommen. Während für den größeren Teil der Menschheit die Frage der Kalorienbeschaffung bis heute nicht zufriedenstellend gelöst ist, kämpft der Durchschnittsdeutsche seit knapp 50 Jahren mit dem entgegengesetzten Problem. Bewegungsmangel in Kombination mit Nahrungsüberfluss führt, euphemistisch ausgedrückt, zu einer positiven Energiebilanz. Die überschüssigen, unverbrauchten Kalorien werden als Körperfette in Bauch, Po und Beinen eingelagert. Kurz, wir sind zu dick. Während die Probleme, die überschüssige Pfunde für Herz- und Kreislaufsystem und vor allem für den Bewegungsapparat darstellen, ziemlich offensichtlich sind, wurde der Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Krebs lange kaum beachtet. Dabei wächst auch das Krebsrisiko mit dem Bauchumfang, zumindest bei bestimmten Formen des Krebses. Übergewicht ist eindeutig ein Risikofaktor für die Entstehung von Darmkrebs, Nierenkrebs, Brustkrebs nach den Wechseljahren, für Tumoren der Gebärmutterschleimhaut und für die Adenokarzinome am Mageneingang und im unteren Drittel der Speiseröhre. Bei anderen Krebsarten, wie dem Krebs der Prostata, der Bauchspeicheldrüse, der Leber, der Gallenblase und bei manchen Formen der Leukämie und des Lymphdrüsenkrebses, häufen sich Indizien, dass Dickleibigkeit das Erkrankungsrisiko erhöht. Nicht nur der statistische Zusammenhang zwischen Krebs und Übergewicht wird immer eindeutiger. Langsam beginnen wir zu verstehen, warum und auf welche Weise zu viele Pfunde die Entstehung bestimmter Krebserkrankungen fördern können. Ein Überschuss an Körperfett verändert in vielfältiger Weise den Stoffwechsel und greift in die hormonellen Regelkreise des Körpers ein. Fett wird im Körper nicht nur passiv deponiert. Die Fettzellen können in ihrer Gesamtheit als Organ betrachtet werden, das wie eine Hormondrüse wirkt. Das Fettgewebe greift durch eine Reihe von Botenstoffen in viele Stoffwechselprozesse des Körpers ein. Fettzellen haben einen großen Einfluss auf die Produktion und die Balance von Geschlechtshormonen wie Östrogen, Progesteron oder Androgenen. Sie produzieren Östrogene in größeren Mengen. Übergewichtige haben deswegen höhere Östrogenspiegel als Normalgewichtige, ohne dass diese, wie physiologischerweise üblich, durch die Gestagene ausbalanciert werden. Diese Östrogene stimulieren das Wachstum von Zellen der Brustdrüse und der Gebärmutterschleimhaut. Wir wissen, dass die dauerhafte, langfristige Einnahme von Medikamenten, die Östrogene enthalten, das Risiko erhöht, an Brust- und Gebärmutterkrebs zu erkranken. In der Tat haben übergewichtige Frauen ein deutlich erhöhtes Risiko, am Krebs der Gebärmutterschleimhaut zu erkranken. Zumindest nach den Wechseljahren entwickeln sie auch häufiger Brustkrebs als ihre normalgewichtigen Geschlechtsgenossinnen. Aber nicht nur bei Frauen erhöht sich durch Übergewicht das Krebsrisiko. Übergewicht ist ein Risikofaktor für die Entstehung eines sogenannten Alters- oder Typ-2-Diabetes. Hormone und Wachstumsfaktoren transportieren nicht nur Zucker aus dem Blut in die Zellen. Sie haben noch viele andere Effekte. Sie regen das Zellwachstum und die Zellteilung an. Mehrere Laboruntersuchungen weisen darauf hin, dass insulinähnliche Wachstumsfaktoren nicht nur die Teilung von Krebszellen stimulieren, sondern sie auch beweglicher und unter Umständen sogar resistenter gegen Krebsmedikamente machen. Der Überschuss an Körperfett verändert also viele Regelkreise des Körpers. Diese Veränderungen schaffen ein Milieu, das in gewisser Weise mit einer chronischen Entzündung verglichen werden kann und dem Wachstum von Tumoren förderlich zu sein scheint. Das Krebsrisiko ist nur einer von vielen Gründen, die dafür sprechen, unser Körpergewicht nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Der Überfluss an Kalorien ist allerdings nicht der einzige problematische Aspekt moderner mitteleuropäischer Ernährung. Die typische Western Diet ist nicht nur ein quantitatives Problem. Unsere Nahrung hat sich auch anderweitig und nicht immer zum Guten verändert. Gefährliche Kost. Gibt es Nahrungsmittel, die den Krebs zum Wachsen anstacheln? Fangen wir mit den Kohlenhydraten an. Zu den Kohlenhydraten gehören Mono- oder Oligosaccharide, Zucker, wie Traubenzucker, Glucose, Fruchtzucker, Fructose oder Milchzucker, Laktose, sowie die Polysaccharide, zu denen Moleküle wie Stärke oder das Glykogen zählen. Polysaccharide sind große Kettenmoleküle, die sich aus vielen einzelnen Zuckern zusammensetzen. Unsere Hauptlieferanten von Kohlenhydraten sind Getreideprodukte, Reis und Kartoffeln. Über viele Jahrhunderte bildete in Mitteleuropa das Getreide die Hauptquelle für Kohlenhydrate. In den letzten Jahrzehnten hat sich diese Situation massiv verändert. Zucker ist kein Luxusprodukt mehr, sondern billig und in Massen verfügbar. Außerdem schütten wir Zucker nicht nur in den Kaffee. Er schleicht sich durch die Hintertür auf unseren Speisezettel. Viele industriell hergestellte Lebensmittel enthalten versteckten Zucker. Niemand wundert sich über Zucker in Puddings, Fruchtjoghurt, Keksen, Kuchen oder Softdrinks. Aber hätten Sie Zucker in Fertigsoßen, Dosenravioli, ja sogar in der Salami vermutet? Lesen Sie ruhig einmal das Kleingedruckte auf den Packungen in den Supermarktregalen. Im vorindustriellen Zeitalter nahm ein Europäer weniger als 2 Kilo Zucker pro Jahr zu sich. Im Jahr 2000 konsumierten wir durchschnittlich fast 70 Kilogramm pro Person und Jahr. Auch der Zugang zu den Kohlenhydraten im Getreide wird dem Körper immer leichter gemacht. Weißmehlprodukte werden durch die Verdauungsenzyme sehr viel schneller aufgeschlossen und in ihre Zuckerbestandteile zerlegt als Körner und Vollkornprodukte. Wir alle wissen, dass überschüssige Zuckermengen umgewandelt und als Körperfett auf den Hüften des Konsumenten abgelagert werden. Aber wieso sollte ein so harmloses und allgegenwärtiges Molekül wie der Zucker das Wachstum von Krebszellen per se und auch bei Normalgewichtigen fördern können? Mahlzeiten, die größere Mengen Zucker oder schnell aufschließbare Kohlenhydrate enthalten, führen zu einem raschen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Sie werden daher als Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index bezeichnet. Der Körper reagiert darauf mit der Ausschüttung von Insulin und von Molekülen der IGF-Familie, um den Zucker so rasch wie möglich aus dem Blut zu entfernen und in die Zellen zu transportieren. Im Zusammenhang mit den krebsfördernden Wirkungen des Übergewichts haben wir gesehen, dass Insulin und die insulinähnlichen Wachstumsfaktoren das Wachstum von Tumorzellen unterstützen können. Krebszellen fressen außerdem Zucker in großen Mengen. Schon im Jahr 1930 entdeckte Otto Warburg, dass Tumorzellen extrem hohe Mengen von Glucose verbrauchen, obwohl es ihnen nicht am Sauerstoff zur effektiven Verwertung der Glucoseabbauprodukte mangelt. Die moderne westliche Ernährung hat aber nicht nur den Zuckerverbrauch vervielfacht, sie hat auch den Konsum tierischer Nahrungsmittel verändert. Auf den ersten Blick scheint diese Veränderung wieder vor allem quantitativer Natur. Fleisch- und Milchprodukte sind billiger geworden und stehen heute in den meisten Familien jeden Tag auf dem Speisezettel. Der Sonntagsbraten als einsamer kulinarischer Höhepunkt nach einer Woche Kohlsuppe ist zumindest in Mitteleuropa längst Geschichte. Fleisch und Fleischwaren sind sehr effektive Lieferanten von Eiweißen. Daneben enthalten sie, je nach Zubereitung und Fleischqualität, einen mehr oder weniger großen Anteil an tierischen Fetten. Wie der Konsum der Kohlenhydrate, so hat sich auch der Konsum von Fetten in den letzten 100 Jahren drastisch verändert. Betrachten wir die ganze Geschichte des Homo sapiens, war der Konsum von Fleisch über mehr als 100.000 Jahre der Normalfall. Bis in die Jungsteinzeit, als die Menschen sesshaft wurden und den Ackerbau erfanden, waren erbeutete Wildtiere die Hauptenergiequelle des Menschen. Es mutet also seltsam an, dass ausgerechnet das traditionellste aller Nahrungsmittel suspekt sein soll. Trotzdem gibt es mittlerweile ziemlich deutliche Hinweise, dass ein hoher Anteil von rotem Fleisch und von entsprechenden Wurstwaren in der Nahrung mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko verbunden ist. Auch das Risiko an Tumoren der Speiseröhre, des Magens, der Bauchspeicheldrüse, der Lungen, der Gebärmutterschleimhaut und der Prostata zu erkranken, scheint mit dem Fleischkonsum zu steigen. Was wir beobachten, ist zunächst einmal nichts weiter als eine Korrelation. Menschen, die viel Fleisch essen, erkranken etwas häufiger an bestimmten Tumoren als Menschen, die wenig Fleisch essen. Gibt es Indizien, die auf andere Ursachen für die beunruhigenden Wirkungen eines hohen Fleischkonsums hinweisen? Forschungen an Zellkulturen und Tiermodellen liefern zumindest Hinweise. Ähnlich wie beim Zucker führt auch die Zufuhr tierischer Proteine zu einer erhöhten Ausschüttung des Botenstoffes IGF-1. Wir wissen, dass erhöhte Konzentrationen von IGF-1 das Wachstum von Krebszellen fördern können. Auch die Art der Zubereitung des Fleisches könnte eine Rolle spielen. Die Probleme, die durch Konservierung von Fleischprodukten mit Hilfe von Pökelsalzen entstehen, wurden schon erwähnt. Auch starke Hitze, wie sie zum Beispiel beim Grillen entsteht, kann Fleisch verändern und kanzerogene Verbindungen wie heterozyklische und polyzyklische aromatische Amine entstehen lassen. Die Effekte könnten aber auch mit einer allgemeinen Veränderung der Fleischqualität durch die moderne Massenproduktion zu tun haben. Die immens erhöhte Produktivität der Landwirtschaft sorgt für billiges Fleisch, billige Eier und billige Milch. Sie hat aber eine Kehrseite. Die meisten Tiere weiden nicht mehr auf der grünen Au. Sie stehen dicht an dicht in riesigen Ställen und werden weitgehend durch Kraftfutter, hergestellt aus Weizen, Mais, Soja oder sogar Tiermehl ernährt. Dadurch wachsen sie nicht nur schneller als früher, sie wachsen auch anders. Der Gesundheit der Nutztiere ist die moderne Art der Tierhaltung sicher wenig zuträglich. Die industrielle Tiermast verändert aber auch die Zusammensetzung des Fleisches in einer Weise, die negative Einflüsse auf unsere Gesundheit haben könnte. Es scheint nicht ausschließlich ein Problem der Mengen zu sein. Nachdem der Pro-Kopf-Verbrauch von Fetten seit Beginn der industriellen Revolution stetig zugenommen hat, sinkt er zumindest in den USA seit 1970 wieder. Wer die amerikanische Low- oder No-Cholesterol-Obsession kennt, kann sich den Grund dafür vorstellen. Zwischen 1976 und dem Jahr 2000 reduzierten die Amerikaner ihren Fettkonsum um 4%. Trotzdem werden die US-Amerikaner immer dicker. Heute gelten mehr als 2/3 aller US-Amerikaner als übergewichtig, doppelt so viele wie noch im Jahr 1960. Diese seltsam widersprüchliche Entwicklung wird auch als das amerikanische Paradox bezeichnet. Es scheint nicht allein die Menge, sondern auch die Zusammensetzung der Fette zu sein, die uns dick macht. Die veränderte Nahrungszusammensetzung der Tiere verändert die Qualität der Fette, die wir zu uns nehmen, wenn wir Fleisch oder Eier essen und Milch trinken. Insbesondere der Anteil der essentiellen Fettsäuren im Tierkörper wird durch die Praktiken der artifiziellen Tierfütterung beeinflusst. Essentiell werden Nahrungsbestandteile genannt, die unser Körper benötigt, die er aber nicht selbst aus anderen Bausteinen herstellen kann. Da der Körper solche Fettsäuren nicht selbst produziert, hängt ihre Konzentration ausschließlich von der Ernährung ab. Dabei spielen zwei Gruppen von Fettsäuren eine besondere Rolle: die Omega-3- und die Omega-6-Fettsäuren. Beide sind notwendige Bestandteile der Nahrung. Mais, Weizen und Soja, die Hauptbestandteile des modernen Tierfutters, enthalten fast keine Omega-3-Fettsäuren. Die Sehnsucht nach dem archaischen Landbau unserer Urväter könnte also mehr sein als pure Nostalgie. Darauf deutet eine bemerkenswerte Studie, die vor 12 Jahren im hochrenommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Die Eier von Hühnern, die mit Mais gefüttert wurden, enthielten 20-mal mehr Omega-6-Fettsäuren als die Eier von Tieren, die auf einem kleinen griechischen Bauernhof aufwuchsen und ernährt wurden wie zu Homers Zeiten. Nicht nur der moderne Mensch, sondern auch das moderne Huhn, die moderne Kuh oder das moderne Schwein konsumieren Fastfood. Im Vergleich zu Tieren, die sich von Gras, Grünfutter und Kräutern ernähren, reduziert dieses Fastfood den Anteil der Omega-3-Fettsäuren im Fleisch und erhöht gleichzeitig den der Omega-6-Fettsäuren. Bei natürlicher Ernährung ist das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren nahezu ausgeglichen. Es verschiebt sich aber bei der Fütterung mit Mais oder Soja auf ein Verhältnis von bis zu 1:20 zugunsten der Omega-6-Fettsäuren. Im Körper konkurrieren beide Gruppen von Fettsäuren miteinander. Sie üben sehr unterschiedliche, teilweise sogar antagonistische Wirkungen auf die Zellen aus. Die Omega-6-Fettsäuren stimulieren von Geburt an die Produktion von Fettzellen. Sie helfen auch beim Einbau von Fetten in diese Fettspeicher des Körpers. Sie erhöhen die Stabilität der Zellmembran, sie beeinflussen Gerinnungs- und fördern Entzündungsprozesse. Die Omega-3-Fettsäuren spielen dagegen bei der Entwicklung des Nervensystems eine wichtige Rolle. Sie machen die Zellmembranen flexibler und wirken eher hemmend auf Entzündungsvorgänge und auch auf die Bildung von Fettzellen. Nicht nur die industrialisierte Landwirtschaft, auch die weiterverarbeitende Nahrungsmittelindustrie trägt zu einer qualitativen Veränderung der Zusammensetzung der Fette in unserer Nahrung bei. Nahrungsfette können aus tierischen und pflanzlichen Quellen stammen. Auch die scheinbar unverdächtige pflanzliche Quelle hat sich verändert. Ein bestimmter, in der Natur eher seltener Typus von Fettsäuren ist in vielen industriell hergestellten Nahrungsmitteln in vergleichsweise hoher Konzentration zu finden. Die Rede ist von den sogenannten Transfettsäuren. Transfettsäuren kommen natürlicherweise vor allem in Fleisch und in Milchprodukten vor. Allerdings bestehen nur 3-6% aller Fettsäuren in Produkten wie Käse, Butter, Joghurt, im Rindfleisch, Lammfleisch oder Fisch aus solchen Transfettsäuren. Pflanzliche Fette dagegen sind von Natur aus praktisch frei von Transfettsäuren. Durch industrielle Prozesse wie Fetthärtung wird aber ein Teil der Cis-Fettsäuren, aus denen Pflanzenöle normalerweise bestehen, in die langgestreckte, atypische Transform umgewandelt. Bei der Herstellung von Margarine entsteht ein Fettgemisch, das bis zu 20% Transfette enthält. Transfettsäuren entstehen auch durch das Erhitzen von Ölen bei Temperaturen über 130 Grad, also insbesondere dann, wenn Öle als Frittierfett genutzt werden. Kein Wunder, dass viele beliebte Lebensmittel wie Fertigbackwaren, Fastfood-Produkte, Snacks, Kekse, Chips, Pommes frites und andere frittierte Speisen Transfettsäuren enthalten. Diese Transfettsäuren zählen aus ernährungsphysiologischer Sicht zu den unerwünschten Bestandteilen unserer Ernährung. Der Hauptgrund dafür ist ihre prekäre Wirkung auf das Gefäßsystem. Sie fördern die Bildung von arteriosklerotischen Plaques und erhöhen damit das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkt. Die Wirkung von Transfettsäuren auf das Krebsrisiko ist im Vergleich mit den Konsequenzen für die Blutgefäße längst nicht so gut untersucht. Es gibt aber zumindest Hinweise, dass sie das Risiko für bestimmte Krebsformen wie Darmkrebs oder Prostatakrebs erhöhen könnten. Beim Gang durch die Regalreihen unserer Supermärkte schwimmen wir in einem Meer von Transfettsäuren. Sie können sich natürlich mit Lesebrille oder Vergrößerungsglas bewaffnen und versuchen, auf jeder einzelnen Verpackung das Kleingedruckte zu entziffern. Aber das Studium der Beipackzettel dieser Nahrungsmittel ist nicht nur mühsam, es führt auch nicht immer ans Ziel. Es geht auch einfacher. Eine simple Methode, die Aufnahme von Transfettsäuren drastisch zu reduzieren, besteht darin, selbst zu kochen und frische Ausgangsprodukte zu verwenden. Kochen, Essen, gemeinsame Mahlzeiten sind weit mehr als biologische Notwendigkeiten. Sie sind uralte Kulturtraditionen. Sie kosten zwar Zeit, aber sie können dem Leben dafür eine neue Qualität geben. Durch den Griff zum Kochlöffel emanzipieren sie sich vom Geschmacksdiktat der Lebensmittelindustrie und einer oft mittelmäßigen Gastronomie. Das gemeinsame Abendessen mit Freunden oder der Familie kann den entscheidenden Kontrapunkt zu einem grauen Tag in der Fabrik oder im Büro setzen. Krebsprävention gibt's als Dreingabe dazu. Wenn Sie beim Kochen vor allem frische Einzelprodukte verwenden, wo vorgefertigte und bereits industriell zusammengesetzte Lebensmittel so weit wie möglich verzichten, Frittierorgien begrenzen und allgemein mit Hitze beim Kochen sparsam umgehen, werden Sie nicht nur einen Großteil der Transfette aus Ihrer Nahrung verbannen. Sie umschiffen damit auch die ebenso leidige wie schwierige Debatte um Probleme, die durch eine stetig wachsende Palette an Zusatz-, Geschmacks- oder Konservierungsstoffen entstehen könnten. Die Lebensmittelindustrie verwendet Hunderte von artifiziellen, synthetisch oder semisynthetisch hergestellten Geschmacksverstärkern, Konservierungs-, Ersatz-, Aroma- und Farbstoffen, um ihre Produkte optisch attraktiver, haltbarer, vordergründig schmackhafter und vor allem billiger zu machen. Auch wenn kaum einer dieser Stoffe als Einzelsubstanz krebserregend sein dürfte, völlig unproblematisch sind sie deswegen trotzdem nicht. Sie sind die Potemkinschen Dörfer der Nahrungsmittelbranche. Sie gaukeln Erdbeeren vor, wo keine Erdbeeren sind. Sie suggerieren, dass Suppen ihren Geschmack aus den Gemüsen beziehen, die ihre Verpackung zieren, obwohl diese Suppen allenfalls homöopathische Mengen echter Feldfrüchte enthalten. Diese Nahrung zweiter Klasse ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Es ist durchaus möglich, dass sie auch gesundheitliche Risiken birgt, und sei es nur, dass Geschmacksverstärker wie das Glutamat den Appetit über das normale Maß hinaus kitzeln und so zu einem Nachschlag verführen, der Ihnen dann einige Tage später beim Blick auf die Badezimmerwaage wieder ein frustriertes Seufzen entlockt. Alkohol. Wein oder ganz allgemein alkoholhaltige Getränke gehören für viele von uns zur Geselligkeit und zu einem guten Essen. Ohne Zweifel, sie sind uralte kulturelle Errungenschaften. Auch ich schätze den kalten Rheingauer Riesling am lauen Sommerabend oder das Glas Valpolicella Amarone am Kaminfeuer. Aber leider gehören alkoholhaltige Getränke zu den ambivalenten Nahrungsmitteln. Während Tabakkonsum grundsätzlich und unabhängig von der Dosis als schädlich angesehen wird, scheint es in der öffentlichen Wahrnehmung des Trinkens zwei Formen des Alkoholkonsums und zwei Klassen von Konsumenten zu geben. Auf der einen Seite stehen die Millionen, die Alkohol in Maßen und als Nahrungs- und Genussmittel konsumieren und die eine Etikettierung als Trinker empört von sich weisen würden. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland Hunderttausende im wahren Sinne des Wortes Alkoholsüchtiger. Die meisten von ihnen werden sich sicher eher zur erstgenannten Gruppe der Konsumenten rechnen. Leider sind aber die Grenzen zwischen den beiden Formen des Alkoholkonsums ausgesprochen fließend. Trotzdem gilt im allgemeinen Bewusstsein das Glas Wein zum Essen oder das Feierabendbier als unschädlich. Ist das wirklich so? Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass wir in Bezug auf den Alkohol in einer biologischen Zweiklassengesellschaft leben. In dieser Hinsicht hat die Natur die Frauen deutlich benachteiligt. Während bei Männern erst jenseits eines durchschnittlichen Konsums von 60 bis 70 Gramm Alkohol pro Tag Schäden an Organen wie Herz, Leber, Bauchspeicheldrüse oder Gehirn zu befürchten sind, sollten Frauen deutlich zurückhaltender sein. Bei ihnen liegt die kritische Grenze zum unsicheren Konsum im Durchschnitt schon etwa bei 30 Gramm Alkohol pro Tag. Diese Menge wird schon beim Konsum von 2 Gläsern Wein, 0,2 Liter, oder 2 Gläsern Bier, 0,4 Liter, überschritten. Diese Grenzen beziehen sich allerdings auf Schäden in Organen durch toxische Wirkungen des Alkohols. Sie haben nichts mit Krebs zu tun. Trotzdem gibt es auch einige Krebserkrankungen, die bei Alkoholmissbrauch gehäuft auftreten. Dazu gehören primär die Tumoren der Schluckstraße. Vor allem die Kombination von erhöhtem Alkoholkonsum und Rauchen produziert ein massiv erhöhtes Risiko für Karzinome im Mund- und Rachenraum, im Bereich des Kehlkopfs und in der Speiseröhre. Bei alkoholabhängigen Rauchern addieren sich die Einzelrisiken durch Alkohol und Tabak nicht, sie multiplizieren sich eher. Aber auch Darmkrebs und Leberkrebs treten bei Menschen mit hohem Alkoholkonsum häufiger auf. Verglichen mit den Verwüstungen, die schwerer Alkoholmissbrauch in Leber, Herz, Bauchspeicheldrüse und vor allem im Gehirn anrichtet, scheint die alkoholbedingte Erhöhung des Krebsrisikos allerdings fast ein Nebenkriegsschauplatz zu sein. Dass Alkoholismus gesundheitsschädlich ist, muss hier nicht diskutiert werden. Die Gretchenfrage lautet: Gibt es Grenzwerte, bis zu denen der Alkoholkonsum grundsätzlich unbedenklich ist? Diese Frage ist nur schwer zu beantworten. Wenn Epidemiologen kleine Effekte nachweisen wollen, brauchen sie große Fallzahlen. Die gibt es tatsächlich, vor allem aus Großbritannien. Dort wurde die sogenannte 1-Million-Frauen-Studie, Million Women Study, durchgeführt. In Großbritannien erhielten alle Frauen, die zwischen 1996 und 2001 zur Brustkrebsvorsorge gingen, einen ausführlichen Fragebogen. Sie wurden nach ihrem persönlichen Umfeld, dem sozioökonomischen Status, nach Lebensgewohnheiten und eben auch nach ihrem Alkoholkonsum befragt. So kamen rasch relativ detaillierte Informationen über den Lebensstil von immerhin 1.332.425 Frauen mittleren Alters zusammen. Nachdem die 42.408 Frauen, die schon zum Zeitpunkt der Beantwortung des Fragebogens an einer Krebserkrankung litten, und die 9.721 Frauen, die die Frage nach dem Alkoholkonsum nicht beantwortet hatten, ausgeschlossen waren, blieben immerhin 1.280.296 Frauen übrig, die weiter beobachtet werden konnten. Sie wurden in den Registern des britischen National Health Service als Studienteilnehmerinnen speziell gekennzeichnet. Da in Großbritannien alle Krebserkrankungen im Register des National Health Service erfasst werden, gab diese Datenbank automatisch Nachricht, wenn bei einer der Frauen in der Studie eine Krebserkrankung neu auftrat. Die Ergebnisse waren durchaus überraschend. Auch ein sehr mäßiger Alkoholkonsum unter der Grenze von 30 Gramm pro Tag führt zu einer geringen, aber messbaren Erhöhung des Risikos, an bestimmten Krebsformen zu erkranken. Betroffen waren vor allem die Tumoren des Mund- und Rachenraums, der Speiseröhre, des Darms und der Brust. Ihre Häufigkeit stieg mit der Dosis des konsumierten Alkohols messbar an. Bei den Frauen, die im Rahmen dieser Studie beobachtet wurden, erhöhte jeder Drink mehr pro Tag, eine Menge, die etwa 10 Gramm reinem Alkohol entspricht, das statistische Risiko, bis zum 75. Lebensjahr an einer der 21 untersuchten Krebsformen zu erkranken, um 1,5%. Das klingt wenig dramatisch, aber bei 1 Million Teilnehmerinnen bedeutet diese Risikoerhöhung auf 75 Lebensjahre gerechnet immerhin 1.500 krebskranke Frauen mehr. Warum alkoholische Getränke diese Wirkung haben, ist noch ziemlich unklar. Bei den Tumoren des Rachenraums und der Speiseröhre scheint wieder das Rauchen der entscheidende Kofaktor zu sein. Bei Nichtraucherinnen war der Einfluss des Alkohols auf die Häufigkeit dieser Tumoren kaum mehr messbar. Erstaunlicherweise scheint Alkohol zumindest das statistische Risiko für bestimmte Krebsformen wie den Schilddrüsenkrebs, bestimmte Formen von Lymphdrüsenkrebs und den Nierenzellkrebs sogar zu verringern. Das soll aber kein Plädoyer für das Trinken sein. Die Gesamtbilanz des Alkohols ist trotz dieser Effekte immer noch negativ. Panik ist beim Thema mäßiger Alkoholkonsum und Krebs sicher fehl am Platz. Trotzdem sollten wir unsere Trinkgewohnheiten einmal kritisch prüfen. Dieser Ratschlag gilt natürlich für das weibliche wie das männliche Geschlecht in gleicher Weise. Denken Sie also über Ihren Alkoholkonsum nach, trinken Sie bewusst, und wenn Sie ein Glas Wein trinken, dann zelebrieren Sie es. Geben Sie der Qualität den Vorzug vor der Quantität. Was können wir tun? Jetzt ist es an der Zeit, den Blickwinkel zu wechseln. Das Leben wird bunter und wärmer, wenn wir versuchen, nicht immer nur die Risiken, sondern auch die Chancen zu sehen, die in den Dingen stecken. Ohne dass sich die Faktenlage ändert, kann allein der Wechsel der Perspektive das Lebensgefühl schon deutlich heben. Das Leben, das wir leben, ist schließlich unser höchsteigener Film. Verlassen wir also das unerfreuliche Reich der Verbote und suchen wir nach Möglichkeiten, im positiven Sinn selbst ein wenig Regie zu führen. Im letzten Teil dieses Kapitels geht es nicht nur um die Chancen, die das Essen bietet. Es geht auch darum, ob wir durch weitergehende Änderungen unseres Lebensstils unser Krebsrisiko senken können. Ein Diner als Medikament in 12 Gängen. Das Sortiment der Dinge, die wir heute als essbar betrachten, ist nicht vom Himmel gefallen. Wir profitieren von einem fortgesetzten Selbstversuch, der vor vielen, vielen Generationen begann und immer noch andauert. Für die Jäger und Sammler der Steinzeit war es überlebensnotwendig herauszufinden, was essbar, was unbekömmlich oder gar giftig ist. Am Anfang standen Selbstversuch und die Gabe der Beobachtung. Ich weiß nicht, ob je ein Mensch auf die Idee gekommen wäre, ausgerechnet Austern zu konsumieren, wenn nicht irgendwer irgendwo einmal Seevögel oder Seeotter beim Verzehr dieser wertvollen Schalentiere beobachtet hätte. Das Erfolgsgeheimnis des Homo sapiens beruht vermutlich vor allem darauf, dass er die Möglichkeit hat, dieses Erfahrungswissen nicht nur horizontal in Familie oder Stamm zu verbreiten, sondern es auch über die Generationen hinweg zu tradieren und zu verfeinern. Es gibt kaum einen anderen Aspekt unseres Daseins, bei dem die kulturelle und die biologische Evolution so eng verzahnt waren wie bei der Ernährung. Neben dem expliziten Wissen, ob ein Pilz schmackhaft und bekömmlich oder unverdaulich und giftig ist, können auch nicht bewusste biologische Faktoren zu positiven Selektionen bestimmter Nahrungsmittel geführt haben. Alles, was unserer Gesundheit förderlich ist, erhöht, ganz im Darwinschen Sinn, die biologische Fitness und steigert die Chance, uns zu reproduzieren. Von den großen Hochkulturen der Antike bis weit über das Mittelalter hinaus waren die Grenzen zwischen Nahrungsmitteln und Medikamenten fließend. Überschneidungen gibt es bis heute. Im Jargon der Apotheker bedeutet Droge noch heute nichts anderes als getrocknete Pflanze. Was lag näher, als in Zeiten, die noch keine Apotheken und keine pharmazeutische Industrie kannten, in den Kräutergärten und den Speisekammern nach Substanzen zu suchen, die Heilung oder Linderung von Krankheiten versprechen? Von einigen Onkologen und Ernährungswissenschaftlern wird eine interessante These vertreten, die weit über einfache Formen der Ad-hoc-Selbstmedikation mit Nahrungsmitteln nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum hinausgeht. Sie glauben, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte tatsächlich Nahrungsmittel unbewusst selektiert worden sein könnten, deren Inhaltsstoffe eine hemmende Wirkung auf die Entstehung von Krebszellen ausüben. Auch wenn diese Idee heute wenig mehr als eine Hypothese ist, halte ich sie nicht nur für sehr charmant, sondern auch für durchaus plausibel. Erstaunlicherweise scheinen nicht nur die sprachbegabten Menschen, sondern auch viele Tierarten in den Medikamentenschrank der Natur zu greifen, wenn sie krank werden. Biologen beobachten das Phänomen der Selbstmedikation von Tieren seit knapp 20 Jahren mit wachsendem Interesse.